Es sind so viele Elemente, auch dieses Mindset zu haben, zu wachsen, zu lernen, eine intrinsische Motivation, also im Sinne von Spaß zum Beispiel zu haben, Spaß bei der Arbeit. Und das wäre zum Beispiel für uns nicht wichtig ist, dass ich Regeln vorgebe, wann wir in ein Büro kommen, sondern wir haben ein Büro und es muss im Sinne von der Produktivität genutzt werden. Und wenn bei mir jemand mittags, Nachmittag, in der Früh, was auch immer, bei der sogenannten Arbeitszeit Sport macht, dann soll er das auch bitte machen. Man ist in den Rollen drinnen, weil man bestimmte Fähigkeiten hat, die dazu geeignet sind, diese Rolle gut auszuführen. Aber vor allem ist es wichtig, ein Mindset zu haben, dass man weiter wächst und weiter lernt und aus den Fehlern lernt, aber eben nicht in einer Art der Vergeltung, sondern in einer Art, wie es eben auch Ray Kando ist, Ehrlichkeit auf ein Ziel ausgerichtet.
Willkommen bei Leaning Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leaning Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Johannes Füß. Johannes ist Senior Vice President bei eGym Wellpass, dem führenden Firmenfitnessnetzwerk in Deutschland, das Gesundheitsprävention zum festen Bestandteil des Arbeitsplatzes machen möchte. Er ist darüber hinaus Gründer von Level Up HR, einer Community für den Austausch zu moderner HR-Arbeit, und hostet den gleichnamigen Podcast. Von Johannes wollte ich wissen, was es eigentlich mit dem eigenen Führungsjob macht, wenn ein Team in wenigen Jahren von einer Handvoll Menschen auf mehrere hundert wächst. Genau das hat Johannes in den letzten 5 Jahren erlebt. Wir sprechen über den Stellenwert einer klaren Führungskultur, besonders in Zeiten des Wachstums, und warum es geteilte Prinzipien in der Führung braucht, an denen sich alle orientieren und auch messen lassen. Wenn du besser verstehen willst, wie wir eine Führungskultur formen können und wie Leadership-Prinzipien es von der PowerPoint-Folie auch in den Führungsalltag schaffen, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Johannes Füß. Hallo Johannes, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Hallo Benni, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, du, total gerne. Ich finde es super spannend. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen über deinen Weg bei eGym Wellpass gesprochen. Du bist ja schon einige Jahre mit dabei. Ich habe gerade auch nochmal gespickt. Ich glaube, gute fünf Jahre jetzt mittlerweile auch schon mit dabei. Und du hast auch berichtet, mit Sicherheit eine ganz schöne Reise. Ne? Auch eine Reise, wo ganz viel starkes Wachstum auch im Unternehmen mit dabei war, wo mit Sicherheit sich ganz viele neue Strukturen, Arbeitsweisen entwickelt haben, auch erst geschaffen worden sind. Und ich finde vor allen Dingen diesen Blick auf ein wachsendes Unternehmen so spannend, weil man redet oft darüber, aber ich glaube, viele kennen das gar nicht so, vielleicht in der Intensität, wie du es auch erlebt hast. Wenn du so auf diese Jahre mal zurückschaust, diese 5 Jahre, was macht denn so ein schnelles Wachstum mit einer Organisation, oder was hat das auch mit dir gemacht?
Das sind so viele Facetten, die du gerade mit einer so einfach klingenden Frage beleuchtest. Ich nehme da mal die Zeit auf und versuche mir einen Timer auf 20 Minuten zu stellen. Vielleicht schaffe ich dann 20 Minuten
so antworten. Wir haben Zeit.
Nein, Spaß beiseite. Also ich fange mal mit dem ersten an. Ich glaube, dass du am Anfang, gerade als ich gekommen bin, da gab es gar keine Strukturen. Und das ist auch genau richtig so, wenn du in einem jungen Unternehmen bist. Dann damals in Summe, glaube ich, 30 Mitarbeiter, 20 Millionen Umsatz, stark defizitär. Da musste einfach, und vor allem der Wettbewerb halt extrem stark. Ne? Wir waren ja Last Mover und die anderen Marktbegleiter waren schon wirklich sehr etabliert, auch in großen Unternehmen etabliert und wir gar nicht. Da brauchst du jetzt erstmal nicht Strukturen, da brauchst du Geschwindigkeit und da brauchst du ein Mindset, so ein Unpack-Mindset, Boston Spirit, dass einfach jeder Bock hat, einfach was zu reißen. Und das, glaube ich, das habe ich vorgefunden, obwohl wir gerade aus Corona rausgekommen sind. Und ich fand das total faszinierend, als ich angefangen habe, dass das Unternehmen wegen Corona natürlich Layoffs hinter sich hatte. Und die noch da bleiben konnten, durften, jetzt auch nicht gerade im Erfolg geschwommen sind, weil halt einfach unsere Industrie wurde einfach härtesten getroffen, unter anderem. Da war es kein Blumentopf zu gewinnen. Aber trotzdem war die Stimmung so positiv und so anpackmäßig. Und es war genau das, was du gebraucht hast in diesem Moment. Und dann, je größer wir geworden sind, umso mehr Strukturen brauchst du und musst sie bauen. Und das bedeutet halt von generalistischen Ansatz hin zu mehr und mehr Spezialisierung. Und das zur Folge hat natürlich, dass du mehr und mehr Schnittstellen brauchst. Und das zur Folge hat natürlich auch, dass du in der Führung und in der Art der Arbeit halt anders führen musst. Wenn du generalistisch bist, dann kannst du auch in der Führung sehr hands-on rangehen und Probleme sehr unkompliziert, unbürokratisch, einfach halt situativ, so wie es gerade notwendig ist, lösen. Das skaliert natürlich nicht, wenn du größer bist, weil du kannst nicht in jede Situation individuell reingehen, sondern brauchst du halt deine Prozesse, deine Vorgaben, deine Rules und so weiter. Und das betrifft uns alle, also uns Führungskräfte, genauso wie die Individual Contributor. Und vor allem, du musst ja versuchen, die Führungskräfte da auch mitzuziehen. Die kriegen ja auch mehr Verantwortung. Die müssen ja auch die Art der Arbeit neu lernen. Und da musst du halt sehr viel trainieren und sehr viel gucken, dass du mehr und mehr schaffst, auf diese sogenannte Metaebene zu kommen.
Wenn du mal so auf deine Führungsrolle schaust in all den Jahren, weil ich finde das ja erstmal total spannend. Man kann sich, glaube ich, vorstellen, diese erste Zeit, diese vielleicht auch ersten Monate und Jahre, du hast es beschrieben, du kommst rein in diese Rolle, ein Unternehmen findet sich irgendwo nochmal neu, stellt sich auf, will anpacken, will Geschwindigkeit aufnehmen. Irgendwo alle können irgendwo auch mit anpacken. Das ist ja mit Sicherheit eine ganz andere Situation, als du sie jetzt gerade erlebst, insbesondere wenn du dich jetzt mal vielleicht auch auf dich schaust als Führungskraft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich bestimmt natürlich auch viele Rahmenbedingungen auf dem Papier geändert haben. Kannst du sonst gleich auch mal sagen, ne? Wie viele Leute hattest du zu Beginn, die mit dir zusammengearbeitet haben? Wie viele sind es jetzt, ne? Für die du vielleicht auch am Ende verantwortlich bist? Und was bedeutet das vielleicht im Endeffekt, wenn du so deine Rolle, auch den Beitrag, den du siehst als Führungskraft, heute mal nimmst und du vergleichst ihn so mit dem vielleicht ersten Jahr, was sind denn so die wesentlichen Unterschiede, die du siehst, was braucht das Unternehmen heute von dir?
Also was sich nicht verändert hat, ist das Verständnis von Führung im Sales gerade. Wir hatten es ja vorhin, als wir uns noch so unterhalten haben, dass Sales grundsätzlich einen schlechten Ruf hat. Liegt an vielen Gründen, aber eins, dass sich sehr viele Vertriebsabteilungen als die Spitze des Speeres sehen und auch diese selbstverständlich nach außen strahlen, dass sie die Besten und die Tollsten sind, weil ohne sie funktioniert die Welt nicht. Und das ist schon mal ein Verständnis, das ich nicht teile, sondern für mich ist Vertrieb unternehmensweiter Teamsport. Sales ist eine Abteilung von vielen, nicht weniger wichtig und nicht mehr wichtig wie alle anderen auch. Der Erfolg kommt durch das Zusammenspiel der Facharbeit, also der unterschiedlichen Fachbereiche. Je besser die zusammenarbeiten, je mehr das Hand in Hand geht, und das müssen wir Führungskräfte, meine Peers und ich, vorleben, umso besser ist der Erfolg. Das bedeutet aber auch umgekehrt, dass sich alle Fachbereiche also alle anderen Fachbereiche, die nicht im Sales sind, im Markt denken. Das heißt, ihre eigenen Prozesse und ihre eigenen Befindlichkeiten hinten anstellen, weil es nicht darum geht, einen Prozess des Prozesses wegen zu leben, sondern er muss dem Markt dienen, der Wertschöpfung dienen. Und das ist die andere Seite der Medaille, die oftmals auch zu kurz kommt, fairerweise. So, also das erstmal, dieses Grundverständnis hat sich nicht geändert und es bleibt gleich. Was sich aber sehr wohl geändert hat, und das ist eine Herausforderung, für mich ist es ein tägliches Lernen, und vielleicht, wenn du mich in einem halben Jahr fragst, habe ich nochmal neue Erkenntnisse geschaffen. Aber weil ich es ja gerade gesagt habe, als wir noch kleiner waren und als ich gekommen bin, war der Vertrieb 20 Mitarbeiter groß, also meine Führungsspanne waren 20 Mitarbeiter, ich war Second Line Manager. Mittlerweile haben wir sehr viele Fachbereiche, die ich noch vor 5 Jahren verantwortet habe, rausgekarft und eigene VPs draufgesetzt, weil es einfach wichtig war, eben auch da eine Spezialisierung reinzubekommen. Und trotzdem ist meine heute Führungsspanne knapp 300 Mitarbeiter und halt international. So, und jetzt ist es ja schon gerade in der Logik drinnen, ich kann an Frankreich, an Österreich, an Belgien, an UK, an USA, das sind die Kernmärkte, wo wir unterwegs sind, nicht genauso führen, wie ich Deutschland führe. Deutschland verstehe ich, Deutschland begreife ich. Die anderen Märkte begreife ich nicht. Das heißt, meine Rolle hat sich dahin verändert, dass ich in der Vergangenheit sozusagen Entscheidungen sehr gut durch ziehen konnte. Ich habe mich ein bisschen abgestimmt mit meinen Peers, aber wir waren sowieso sozusagen in einer Tischreihe gesessen. Jeder wusste, wie ich denke. Ich wusste, wie meine Peers dachten oder denken. Heute geht das nicht mehr. Ich habe heute auch mehr Peers, weil die einfach die globale Verantwortung größer geworden ist. Und das bedeutet, dass logischerweise sehr viel mehr Ansprüche an mich, an meinen Fachbereich gestellt werden, sehr viel mehr Interessen da sind. Und vor allem ich ja das auch brauche. Ich brauche ganz viel Hilfe von anderen Seiten, weil so viele Informationen in den spezifischen Ländern da sind, in der Comic-Szene. Jeder Markt funktioniert anders. Das kann ich ja gar nicht, so Anmaßung von Wissen zu behaupten, dass ich das könnte und so, oder große Johannes, der macht das jetzt als alleine. Nee, geht nicht. Sondern ich brauchte Hilfe von anderen Fachbereichen und muss das aber auch dann zulassen. Und damit in der Konsequenz bin ich am Balancieren, von Interessen, von anderen Fachbereichen, Interessen innerhalb meines Fachbereichs. Und das war in der Vergangenheit auch nicht so. Das heißt, zusammenfassend, was hat sich verändert? Früher konnte ich so eine Entscheidung einfach durchziehen. Und heute ist Johannes derjenige, der halt Interessen jonglieren muss und Bedürfnisse jonglieren muss. Und das aber auch völlig zu Recht.
Ich finde ein richtig spannendes Stichwort, was du genannt hast, Vertrieb als unternehmensweiten Teamsport. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht ist das nicht unbedingt die Sicht auf Vertrieb, die so alle teilen würden, ne? Also so eine externe Sicht. Und mit Sicherheit, du hast sehr, sehr viel mehr Erfahrung im Vertrieb, kannst du es auch gut einschätzen, inwiefern das von Unternehmen zu Unternehmen vielleicht auch unterschiedlich ist oder auch von Person zu Person vielleicht auch unterschiedlich ist. Aber am Ende finde ich, was dahinter steckt, ist ja auch so eine gewisse Haltung, die du reinbringst. Und du hast auch beschrieben, ne, am Ende geht es ja auch um Führung im Vertrieb, Führung im Sales. Mit welcher Haltung wollen wir hier zusammenkommen, Vertrieb gestalten? Und ich finde, dass so ein Prinzip, was ich da irgendwie verstehe, wie unternehmensweiter Teamsport, ja schon was ganz Besonderes ist, ne? Weil es nicht unbedingt so einen vertrieblichen Ansatz rechtfertigt, wie wir sind ja einfach ganz viele Einzelkämpfer und jeder probiert für sich irgendwie das meiste rauszuholen, sondern wir arbeiten nicht nur Hand in Hand im Vertrieb zusammen, sondern wir merken, wir brauchen den Schulterschluss auch mit der gesamten Organisation. Wenn du aus so einer Führungssicht so einem Prinzip folgst, was hat das eigentlich zur Konsequenz, wenn man mal darauf schaut, mit wem arbeitet man zusammen, wem holt man sich überhaupt ins Team, wie entwickeln wir Leute weiter, wie gehen wir mit anderen Bereichen um? Also was folgt eigentlich aus so einem Prinzip heraus für dich und so, wie du probierst, Sales zu denken, Vertrieb zu leben und natürlich auch eine Vertriebsorganisation zu gestalten, die dieses Prinzip tatsächlich lebt?
Was da zugrunde liegt, ist die Philosophie, dass du funktionale Organisationen schaffst, also oder umgekehrt, dass du Dysfunktionalität vermeidest. Jeder Egomane, den du reinholst, und sei er noch so stark im Sales, und oftmals hast du so Power-God-Typs im Sales, die sehr ehrgeizig sind, die intrinsisch wahnsinnig stark motiviert sind, und die halt ihr eigenes Interesse nach vorne schrauben und jedes Unternehmen sagt, naja gut, sein Interesse ist ja dann auch mein Interesse, weil wenn sein Interesse ist einfach wahnsinnig viel Geld zu verdienen, dann tue ich das ja auch. Und das ist halt einfach ein oft gelebter Ansatz, den ich in vielen anderen Organisationen sehe. Kann man so machen, ich verurteile das nicht. Nur ich glaube, dass es erstens nicht meine Philosophie ist und zweitens auch bei unserer Zielgruppe, und das darfst du ja nicht vergessen, gar nicht gut ankommt. Meine Zielgruppe ist HR. Du weißt selber, das sind, haben wir das schon im Titel Human Resources oder People, das sind People-Leute, die finden es überhaupt nicht witzig, wenn sie dann mit irgendwelchen Egomanen arbeiten müssen. Grundsätzlich passt aber zu mir auch nicht. Das heißt, um die Frage zu beantworten, im Recruiting schaue ich dazu, dass ich vertrieblich starke Leute, aber auch mit einem guten Charakter bekomme. Und vertrieblich stark ist für mich gar nicht so, dass sie fertig ausgebildete Vertriebler sind. Vertrieblich stark bedeutet für mich, dass sie neugierig sind, dass sie lernen wollen und dass sie Interesse haben, sich weiterzuentwickeln. Und das ist, alles andere kann ich denen beibringen. Also es ist auch so, ja klar, es steht in vielen Büchern drin, Hiring nach Talenten, wie halt jemand in der Lage ist zu lernen und für die Zukunft sich fit gemacht werden kann. Aber letztendlich ist es so, ich habe ein Sales Framework, das ist, nachdem wir leben, die ganzen Tools, das ganze Tech-Stack ist danach ausgerichtet, du kannst das sowieso nicht ausbrechen. Und dann haben wir eine Lernakademie, die das alles beibringt. Und damit brauche ich eben nur Potenziale, die einfach willens sind und motiviert sind und so halt wirklich, wirklich, wirklich Vollgas geben wollen. Das ist das eine, sozusagen im Hiring drauf zu schauen. Dann musst du die Organisation einfach so aufbauen, dass du feststellst, wenn jemand ausbricht und sozusagen so ein Giftstachel ist, dass du da konsequent den auch rausziehst, aber auch wirklich mit allen Konsequenzen, auch mit, dass man sich halt einfach trennen muss. Das geht dann, da ist keine Toleranz da. Aber bis es so weit hinkommt, ist natürlich auch wichtig, dass für jeden sichtbar ist, was unsere Philosophie ist. Wir haben da Principles, Leadership Principles definiert. Die sind abgeleitet aus unseren globalen eGym Habits. Also die stehen da nicht in Konkurrenz, sondern sind einfach noch granularer und mehr hands-on, die dir halten sozusagen als Leitplanke in kritischen Situationen, in Konfliktsituationen dienen. Diese Principles, diese Leadership Principles, die wissen aber nicht nur und kennen nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Individual Contributor, weil sie müssen ja wissen, was sie erwarten können von ihren Leadern. Und die messe ich jährlich zusammen mit HR. Das ist ein on top zu einer ganz normalen Mitarbeiter-Survey. Das ist eine Survey, die sozusagen HR netterweise für mich, für meinen Fachbereich macht, wo ich genau die Temperatur sehe. Und dann sehe ich ja an dem Scoring, ob ein bestimmtes Team grün, orange oder rot ist. Und dann geht es aber nicht darum, der Führungskraft, die vielleicht orange oder rot bei mir auf dem Scorecard ist, irgendwie zu maßregeln, sondern das ist ja für mich nur eine Indikation, hey, hier ist irgendwie Sand im Getriebe. Lass uns doch mal hinter die Fassade gucken, woran liegt es? Weil es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es ist nie schwarz-weiß. Und dann suche ich halt das Gespräch und versuche herauszufinden, was da im Argen liegt und versuche das dann zu lösen. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass es in irgendwelche Reviews geht oder in andere Sachen geht, sondern das ist einfach nur ein Indikator, das ein Problem aufdecken soll. Und das Problem muss man dann gemeinsam lösen. Und das Letzte vielleicht noch, um die Frage zu beantworten. Ich habe es einfach im Sales, weil ich natürlich Fixgehalt plus variables Gehalt habe in der Organisation und die Steuerung darüber gestalten kann, dass das Erreichen der Ziele so gesetzt ist, dass es nur in Zusammenarbeit mit einem anderen Fachbereich geht. Also ein normaler Hunting-Sales-Mensch schafft sein Ziel nur in der Zusammenarbeit mit Marketing, in der Zusammenarbeit mit Business Development. Jemand, der im Key-Account oder Customer Success sitzt, schafft sein Ziel nur in der Zusammenarbeit mit Hunting-Sales und so weiter. Also kannst du natürlich schon auch als Führung, also in meiner Stelle jetzt an der Spitze, die Steuerung so gestalten, dass eine Zusammenarbeit einfach auch per DNA notwendig ist.
Mhm. Du hast eben gerade schon so ein bisschen von euren Leadership-Prinzipien berichtet. So wie ich es verstanden habe, auch damit es für die Zuhörenden nachvollziehbar wird, es gibt Habits, die sind definiert auf komplett globaler Unternehmensebene. Und du hast aber mit deinem Leadership-Team nochmal Führungsprinzipien für deinen Teil der Organisation quasi ausgearbeitet. Was sind der Auslöser dafür gewesen, dass du und ihr gesagt habt, so hey, lass uns doch mal gucken, was bedeutet das in einem Führungskontext für uns? Was ist so der Wert? Was ist das Besondere, was ihr euch darin erhofft habt?
Ja, die ersten Jahre, als ich gekommen bin, also sagen wir mal die ersten drei, waren geprägt von mehr vom Selben. Also wir sind gewachsen und haben einfach vom Selben immer mehr gemacht. Und das hat dazu geführt, dass ehrlicherweise die ganzen alten Strukturen einfach nur mehr alte Strukturen waren und nicht neu aufgesetzt wurden. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben dann gesagt, okay, was hat das denn als Konsequenz? Wir haben eine Organisationsentwicklungsberatung reingeholt, mit denen wir wirklich dann zusammengearbeitet, Prozesse neu definiert, die Art der Zusammenarbeit neu definiert. Aber überall, wo Organisation angepackt wird, muss ja auch Führung angepackt werden. Und dann haben wir einfach gesehen, wenn wir organisch weiter in der Geschwindigkeit wachsen und neue Leute reinkommen und anorganisch noch dazu wachsen, wie wollen wir denn die Leute aufgleisen? Heute vor drei Jahren war mein kuscheliger Kreis von Leuten, die sich seit Jahren kannten und seit Jahren zusammengearbeitet haben. Da kommen aber neue Leute rein, also musst du es ja standardisieren und manifestieren, dass auch die neuen Leute dazu reinkommen. Und das aber auf eine skalierbare Art und Weise, weil wir ja wussten, dass es nicht nur Deutschland, sondern eben auch andere Länder auch betrifft. So, und das, gerade Schlagwort anorganische Wachstum, die Firmen, die dazugekommen sind, die hatten ja auch ihre eigene DNA und die kannst du nicht einfach wegradieren und sagen, so ab heute gilt aber was Neues. Dann musst du ja in unsere DNA, wie wir es definiert haben, übersetzen. Und das heißt, jede neu dazugekommene Firma haben wir es halt immer wieder hingesetzt und gesagt, okay, was sind denn eure Prinzipien? Wie arbeitet ihr? Was sind eure Werte? Und halt langsam in unsere Welt bringen, aber dann eben auch immer wieder messen, messen, messen und dann halt situativ nachkorrigieren.
Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ja, der Kern unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Führungskräften. Und was sich da immer wieder zeigt, ist, dass wir gerade mitten in einer Phase sind, in der sich Arbeit, aber auch Zusammenarbeit in Teams grundlegend verändert. Einerseits wächst von außen der Druck und die Unsicherheit. Wir befinden uns immer noch in Zeiten großer Krisen. Von innen steigt aber auch die Notwendigkeit, sich immer wieder neu auszurichten und aufzustellen als Unternehmen, sich neu zu erfinden, neue Strukturen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Und genau da wird natürlich auch Führung zu einer entscheidenden Stellschraube. Die Frage ist nicht mehr nur, was wir tun, welche Projekte und Prioritäten wir verfolgen, sondern vor allen Dingen, wie wir durch diese Zeit führen. Wie schaffen wir Orientierung, wenn vieles unklar ist? Wie stärken wir Vertrauen und psychologische Sicherheit im Team? Und wie gestalten wir Veränderungen so, dass Menschen wirklich mitgehen und auch Lust haben, mitzugestalten? Aus unserer Sicht sind das keine weichen Themen, sondern wirklich eine der härtesten Währungen, die wir gerade für wirksame Führung haben. Und genau daran arbeiten wir. Zusammen mit Führungskräften in Coachings, in Workshops, in Entwicklungsprogrammen begleiten wir nicht nur Führungskräfte, sondern auch ihre Teams dabei, diese Fähigkeiten gezielt aufzubauen und im Alltag wirksam zu machen. Wenn dich das anspricht, wenn dich auch diese Fragen, diese Themen gerade umtreiben, dann lass uns sehr, sehr gerne miteinander sprechen. Alle Informationen, wie du mit uns in Kontakt treten kannst, auch alle Informationen über unsere Leistungen und Angebote, findest du entweder direkt in den Shownotes oder unter www.benjaminrolf.de. Ich freue mich, wenn wir miteinander sprechen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserer Folge. Hinter Leadership-Prinzipien finde ich so, wenn ich drüber nachdenke, steckt ja einerseits ein gewisser Fokus. Also man überlegt sich ja, was ist die Orientierung, die wir geben wollen? Wenn jetzt ganz viele neue Leute kommen, es ist ja ein gewisser Richtungsgeber, aber ja kein Richtungsgeber in 30 unterschiedliche Richtungen, sondern primär in vielleicht 5, 6, 7 Richtungen, ne, die wir jetzt so für uns bestimmen aus so einer Führungsperspektive. Und ich finde, was häufig ja auch drin steckt, ist so ein gewisser Anspruch. Also wo wollen wir reinwachsen? Was ist besonders wichtig? Was glauben wir, ist die Basis für unseren gemeinsamen Erfolg oder für gute Führung so in der Zukunft? Von daher finde ich so dieses bewusste Auswählen dahinter ja eigentlich total spannend auch, ne? Also wo setzen wir so einen Fokus? Ohne jetzt alle Prinzipien durchgehen zu müssen, aber was sind denn so ein paar Sachen, die du hervorheben würdest, wo du oder wo ihr auch gesagt habt, hey, das ist ein Fokus, den wollen wir gerade für die Führungsarbeit, für die Organisation setzen, weil wir das brauchen und weil wir das gerade für wichtig finden.
Total. Also sehr viel abgeleitet aus gängiger Literatur. Das zum Beispiel, also gängige Literatur wie zum Beispiel Radical Candor, dass wir uns einfach auch darüber verständigen, dass wir in den aktiven Konflikt gehen im Sinne des Unternehmens, weil wir uns für eine Sache einstehen, dafür aber umgekehrt alles Toxische, alles Gelästere, alles Gepoltere absolut unterlassen und überhaupt gar nicht erst anfangen, negativ zu kritisieren, sondern nur eben in der Form, wir wollen wachsen und wir wollen Sachen verbessern. Dass wir damit einhergeht, dass wir die Entscheidungen von anderen Fachbereichen respektieren. Das hat ja oftmals so dieses Fingerpointing-Charakter, so ich gerade im Sales, ich konnte da mein Ziel nicht schaffen, weil Marketing hat nicht genug Leads gemacht und Marketing macht das falsch und dann der After-Sales, die haben ja ein Ticket schon eben so seit 5 Tagen offen und dann ist der Kunde total sauer und deswegen schaffe ich mein Ziel nicht. Ja, das ist halt einfach Quatsch mit Soße, ne? Also du hast deinen eigenen Bereich, Control the Controllable, das was dann dein Wirkungsbereich ist und versuch du selber deinen Stall sauber zu halten und an dir zu arbeiten und alles andere, da arbeiten andere Manager und andere Leute dran und die machen das schon gut und keine Welt ist perfekt, aber versuch einfach zu verstehen, die Entscheidungen, die in anderen Fachbereichen getroffen sind, hat bestimmte Gründe und halte dich da raus und respektiere das. Ich als Johannes, ich kriege das dann schon mit, wenn irgendwas fundamental geändert werden muss und dann gehe ich in den Dialog mit meinen Fachbereichskollegen, genauso wie das wie mit mir auch tun, aber ansonsten respektieren wir das. Also das sind so viele Elemente, auch dieses Mindset zu haben, zu wachsen, zu lernen, eine intrinsische Motivation also im Sinne von Spaß zum Beispiel zu haben, Spaß bei der Arbeit. Und das wäre zum Beispiel für uns nicht wichtig ist, dass ich Regeln vorgebe, wann wer ein Büro kommt, sondern wir haben ein Büro und es muss im Sinne von der Produktivität genutzt werden. Und wenn bei mir jemand mittags, Nachmittag, in der Früh, was auch immer, bei der sogenannten Arbeitszeit Sport macht, dann soll er das auch bitte machen. Ich weiß doch eh, sein Kopf rattert die ganze Zeit weiter. Der soll auch arbeiten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin am produktivsten nicht vom PC. Vom PC, da erledige ich Dinge und hau die Dinge weg. Also im Sinne von, dass er meine Inbox leer wird. Aber die wirklichen Geistesblitze, die kriege ich auch beim Sport, beim Duschen, beim Bewegen, beim Kind ins Bett bringen und so weiter. Das ist ja auch Arbeitszeit, ne?
Ja, so ein gemeinsames Verständnis auch von, was ist eigentlich gute Arbeit, ne? Was man da so schafft und was brauchen wir, um wirksam sein zu können, finde ich ganz interessant, gerade wenn man es dann auch mal über mehrere Menschen hinweg für eine Organisation probiert, zusammenzuführen und so ein Verständnis, ein Bild davon zu schaffen. Gleichzeitig, ich habe so das Gefühl, in meiner eigenen Erfahrung, ich spreche auch mal wieder mit Unternehmen, die entweder Führungsprinzipien für sich schon geschaffen haben oder das noch machen wollen, da gibt es so ein paar Punkte, wo das auch mal so ein bisschen entgleisen kann. Also entweder die Prinzipien sind nicht so richtig fokussiert, ne, oder sie werden am Ende nicht so richtig verstanden oder sie werden am Ende nicht so richtig gekauft von der Organisation, ne, landen irgendwo so in der Schublade. Wenn du mal so auf den Prozess und das vielleicht immer wieder auch hervorheben, hervorholen, weiterentwickeln dieser Prinzipien schaust, was waren so Punkte, wo du sagst, so, mit der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, darauf würde ich unbedingt achten. Wenn ich jetzt mit anderen Führungskräften sprechen würde, einem anderen Management-Team aus einer anderen Organisation, die gerade überlegen, wie können wir Orientierung für Führungsarbeit geben, was sollte man sicherstellen, worauf kann man achten, damit so eine Prinzipien am Ende nicht einfach wirklich bloß so irgendwo in der Schublade landen, sondern tatsächlich auch einen Unterschied machen für eine Organisation.
Ich habe diese Prinzipien, also nicht nur, dass ich sie heute immer noch, wie ich schon gesagt habe, jährlich messe, aber auch, wir haben sie zusammen im Führungskreis, also alle People Manager bei mir im Fachbereich plus den größten Angliedernden, also wo wir die höchste Schnittmenge haben. Die Führungskräfte waren bei der Gestaltung, bei der Originalgestaltung der Prinzipien vor 4 Jahren oder wann das war, beteiligt. Also damit hast du ja schon von vornherein eine höhere Akzeptanz. Und dann habe ich aber gute 1,5 Jahre oder fast, glaube ich, 2 Jahre, jeden Monat ein einzelnes Prinzip hergenommen und die ganzen Teams, also wirklich, ich weiß nicht, es waren 30 Teams oder so, mussten jeden Monat oder jeden zweiten Monat, ich weiß es nicht mehr, für sich selbst runterschreiben, wo beobachten sie, dass wir dieses Prinzip leben und wo es missachtet wird und haben das dann konsolidiert. Das Gute ist, jeder musste sich mit diesem Prinzip auseinandersetzen. Es war verdaubar, weil es halt nur ein Prinzip und es sind 7 in Summe. Ein Prinzip pro Monat. Aber da hast du vor allem auch gesehen, dass jedes Team ein Stück weit das auch anders interpretiert, eine andere Sichtweise, ein Verständnis davon hat. Und dann haben wir das im großen Raum diskutiert. Ich auch in Manzlies halt auf den Tisch gebracht und gesagt, okay, das ist die Auswertung, da habt ihr mir berichtet, konsolidiert, da leben wir es noch nicht, so seht ihr das, so sehe ich das und halt einfach zum Gegenstand von allen Terminen, gemeinsamen Terminen gemacht, immer und immer und immer wieder und zuletzt tatsächlich Anfang dieses Jahr beim Jahreskickoff, also für mich, mein Sales-Kickoff, habe ich die jüngste Auswertung hingelegt und die jüngste Auswertung hat auch gezeigt, dass es Kritik bei mir gibt, also wo ich kritisiert wurde. Und dann habe ich das aufgelegt und habe gesagt, okay, hier habt ihr mich kritisiert, danke, dass ihr mir da helft, dass ich lernen kann. Und habe dann halt so einen QR-Code drunter gemacht, weil ich das genauer verstehen wollte, was dahinter verbirgt. Und dann konnten sie im Sales Kickoff habe ich dann 10 Minuten meine Klappe gehalten und die haben dann in ihr Handy halt dann, damit ich es dann sehe, sozusagen über den QR-Code, dass es dann in so ein Tool reingespielt wurde, das dann auch bei HR gelandet ist und bei einer Agentur gelandet ist und die haben das dann über Faktoranalysen halt dann runtergebrochen, damit ich dann so 5, 6, 7 Handlungen ableiten konnten, wo ich besser werden muss. Und das setze ich jetzt gerade eben dieses laufende Jahr um, dass ich da besser werde. Ein typischer Punkt ist, Johannes ist nicht sichtbar. Ich bin nicht mehr sichtbar. Verstehe ich. Also klar, Logo war ich in der Vergangenheit mehr. Aber ist total wichtig. Also habe ich halt jetzt überlegt, okay, wie kriege ich mehr Sichtbarkeit rein in die Teams? Die Teams haben sowieso ihre Quarterlies und ihre Monthlies. Dann wähle ich mich halt ein. 10 Minuten. Am Anfang kriege ich dann in jedem Team Zeit. Und dann stelle ich also Fragen wie, wenn ihr Johannes wärt, was würdet ihr ändern? Oder was wolltest du Johannes schon immer mal sagen? Stell dir vor, du bist in der Bar, hast 5 Bier drin und willst Johannes irgendwas so mal richtig ins Gesicht sagen. Tut's. Und wenn ihr euch jetzt öffentlich nicht traut, schreibt's mir, anonymisiert, gibt eure Manager handgeschriebenen Zettel und der liest's vor. Und dann kann ich sowieso nicht wissen, wer es gesagt hat. Also traut euch, ich will wissen, was in euren Köpfen drin ist. Und ja, also das ziehe ich halt jetzt dieses Jahr durch.
Voll gut. Ich finde, was ich sehr, sehr daran mag, ist auch die Vielfalt der Kanäle, ne? Also ich glaube, du erreichst die Menschen auch sehr unterschiedlich, ne? Die einen sagen es dir vielleicht live ins Gesicht, die anderen brauchen irgendwo nochmal eine entspanntere Frage, ein entspannteres Setting. Manche machen es anonym, manche vielleicht auch gar nicht, ne? Und am Ende ist es, glaube ich, genau diese Vielfalt, die sehr helfen kann. Und natürlich dieses Vorleben, ne? Also du lebst am Ende das vor, was du dir wahrscheinlich auch von deinen Führungskolleginnen wünschen würdest, ne, das, so ein Feedback anzunehmen, umzusetzen, nachzufragen, daraus zu lernen. Und daraus hört man natürlich irgendwo auch raus, Führungsprinzipien sind jetzt nicht nur da, um so ein bisschen lose Orientierung zu geben, sondern irgendwo sind am Ende auch Bewertungsmaßstäbe für euch, ne? Also ihr wollt euch als Führungskräfte daran messen und dementsprechend enden diese Prinzipien ja nicht nur bei den Führungskräften, sondern es ist auch ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden das verstehen. Ne? Das ist das, was ich da auch so raushöre, oder?
Ja, total. Erstmal ist es wichtig, dass es keine Sanktionierungen gibt im Sinne von, wow, du hast eine schlechte Note und bekommst Führungskraft und jetzt kriegst du dann Bonus nicht ausgezahlt oder wirst gedowngraded oder im schlimmsten Fall musst du das Unternehmen verlassen. Nein, es geht darum, ein Problem zu lösen. Ich glaube, ich habe so viele schlechte Eigenschaften. Ich bin froh, wenn sie mir gesagt werden, wenn ich dann die Möglichkeit habe, daran zu arbeiten, mich zu verbessern. Und das ist ja, was ich damit vermeiden will, ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe es oftmals erlebt, dass diese 360-Grad-Feedbacks oftmals dazu genutzt werden, abzurechnen. Dem Unternehmen oder dem Manager so richtig eine reinzuwürgen, weil sich so viel angestaut hat, so viel Frust und so viel Verbitterung, dass man jetzt dem öffentlich, sichtbar, aber anonym eine reindrücken kann. Das finde ich ganz, 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 ganz schlecht und das genau versuche ich damit zu vermeiden, sondern dieses konstante Messen, Nachhalten, Problem lösen gibt uns die Chance und die Möglichkeit zu lernen und zu wachsen. Ich auch, ich lieb's vor, ich bin null perfekt. Ich bin in der Rolle auch mit der Verantwortung, die ich heute habe, neu drinnen. Ich habe keine 10 Jahre Senior Leadership-Erfahrung. Ich muss genauso lernen, genauso wie meine ganze People-Mannschaft eben auch. Wir sind auch jung in diesen Rollen drinnen, die müssen lernen. Ist ja nichts Schlimmes. Also man ist in den Rollen drinnen, weil man bestimmte Fähigkeiten hat, die dazu geeignet sind, diese Rolle gut auszuführen. Aber vor allem ist es wichtig, ein Mindset zu haben, dass man weiter wächst und weiter lernt und aus den Fehlern lernt, aber eben nicht in einer Art der Vergeltung, sondern in einer Art, wie es eben auch Ray Kandor ist, Ehrlichkeit auf ein Ziel ausgerichtet. Und genau das ist das, was du vor 3 Fragen gestellt hast. Die Prinzipien sind ja nicht da, damit wir da irgendwie eine Wand füllen und irgendwas Schönes hingeschrieben haben, was irgendwie so sexy klingt, sondern am Ende geht es um eine Wertschöpfung. Aber eine Wertschöpfung kannst du halt betreiben auf Kosten von anderen und in einem toxischen Umfeld habe ich keinen Bock drauf, will ich selber nicht arbeiten. Oder Wertschöpfung schaffst du, weil du ein Umfeld schaffst, wo sich Menschen wohlfühlen, einbringen und einfach voll Lust haben, mitzuwirken.
Was extrem stark durchkommt, auch in deiner eigenen Schilderung, ist auch dieser Entwicklungsfokus. Also man merkt, es ist ein Anspruch, den du an dich selbst hast. Aber ich glaube, im besten Fall natürlich ein Anspruch, den man an eine ganze Organisation haben kann. Natürlich insbesondere auch an Menschen in Führung. Weiterentwicklung kann ja stattfinden, indem ich selber ein Feedback bekomme, mich hinsetze und überlege, ich jetzt als Johannes, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Was kann mir dabei helfen, noch sichtbarer zu werden, genauso wie du es beschrieben hast? Und dann gibt es ja mit Sicherheit auch so eine Ebene an Weiterentwicklung und Entwicklung, wo wir vielleicht auch merken, auch als Führungsteam oder als Führungskräfte, Da braucht es eine strukturellere, systematischere Weiterentwicklung. Ne? Du hast irgendwie auch von Radical Candor gesprochen, so zum Beispiel. Kann man ja sagen, okay, das eine ist die Haltung dahinter, aber vielleicht stecken da auch Methoden, Tools, Ansätze dahinter, die wir lernen können. Also wo wir auch merken, als noch recht junges, vielleicht auch Führungsteam, wie können wir uns in unserem eigenen Tooling und Handwerkzeug weiterentwickeln? Welche Rolle spielen die Prinzipien für so ein bisschen so eine formellere Entwicklung von Führung bei euch?
Ja, total, wahnsinnig guter Punkt. Also erstmal habe ich aus den Prinzipien und den Noten, die wir bekommen haben, initial Maßnahmen abgeleitet. Und das hat eben gerade dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen diese Art von Training für diese Art von Leute und diese Art von Training für diese Art von Leuten. Damit hat alles angefangen. Und damit sind wir ganz gut gewachsen und gefahren. Und heute ist es, dass die Trainings situativer sind. Jedes Team braucht andere. Sie sind aligned im Sinne von unseren Führungsprinzipien und jeden Leadership Coach und jeden Organisationsentwickler, den wir zusätzlich noch mit reinbringen, verpflichtet sich entlang dieser Prinzipien auch zu coachen und zu trainieren. Weil ich natürlich eine einheitliche Art also eine einheitliche DNA sozusagen drin haben will. Aber du brauchst heute bei der Größe, die wir haben, ein Team in Frankreich braucht eine andere, also die Führungskräfte dort brauchen ein anderes Training wie meine Peers und ich. Ich brauche nochmal ein anderes wie XYZ, also braucht jeder irgendwas anderes, aber es muss homogenisiert werden. Und wir fahren da eher eine Multi-Vendor-Strategie, weil jeder Organisationsentwicklung, jeder Coach, jeder Leadership-Trainer halt einen unterschiedlichen Schwerpunkt hat, eine unterschiedliche Stärke hat. Und da das ist halt meine Aufgabe herauszufinden, wen gibt es da im Markt gerade, den wir brauchen, der zu der Situation gerade passt. Und das kann dieses Jahr dann anders sein wie nächstes Jahr, wie übernächstes Jahr.
Ja. Wenn du also ein paar Fokuspunkte so hervorheben würdest, so mal so aus einer Führungsperspektive, so wo siehst du Anforderungen entweder von außen oder die jetzt auch von innen entstehen, wo du merkst, hey, da brauchen wir eine Reflexion, da brauchen wir eine Weiterentwicklung, auch ein Lernen, ein Reinwachsen so in unserer Führung. Was sind das so für Fragen und Themen?
Also ich glaube, was ich beobachte, ist, dass die Art von Training, die ich selber mit meinen Directs vor 3 Jahren hatte, die brauchen heute Teamleiter, während ich selber und meine Directs zum Beispiel sehr gerade daran, und es ist witzig, dass ich das ausgerechnet von Welpers sage, wo es ja um Mindfulness und innere Stärke und Ausgeglichenheit geht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir Room for Improvement bei unserer eigenen Resilienz gerade brauchen. Und zwar nicht, weil wir unser eigenes Produkt zu wenig nutzen, sondern weil wir zum Beispiel die innere Ökonomie der Kräfte, der Energie, die wir haben, ein bisschen unterschätzt haben. Und einfach auch lernen müssen, wo grenzen wir uns ab, wie sind wir als Führungskräfte, wo sind wir empathisch und versuchen wir wirklich empathisch zu führen, aber wo setzt auch eine sogenannte Eckpartie ein, wo grenzen wir uns ab und sagen, das lasse ich nicht an mich ran und ich habe auch das Recht, an der Stelle mich nicht zu rechtfertigen oder zu erklären, das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Tut mir leid, lieber XY, ich werde das jetzt nicht kommentieren, nur dass du es weißt, und zwar nicht, weil ich dich nicht verstanden habe oder nicht gehört habe, was du gesagt hast, sondern einfach, weil ich an der Stelle es nicht notwendig halte, zu tun. Das ist auch Führung, das ist jetzt sicherlich eine, die super sympathisch rüberkommt, aber das ist eine, die in bestimmten Situationen einfach auch notwendig ist. Das muss man lernen und muss auch ich lernen, konnte ich vor 3 Jahren auch noch nicht.
Und ich finde auch super, super anspruchsvoll, ne? Also so wie du es jetzt formulierst, das klingt dann manchmal so ein bisschen trivial, aber wenn man dieses Spannungsfeld wirklich mal hervorhebt, klar an der Sache, trotzdem nah am Menschen, weil das hört man ja bei dir auch aus, ne? Es geht ja nicht darum, ich will jetzt der harte Hund sein, sondern es geht ja wirklich immer um dieses Laufen auf der Rasierklinge, so Beziehung gestalten, nah am Team sein, die Menschen mitnehmen und trotzdem realisieren, ich kann mit dieser großen Führungsspanne, mit der Dynamik in der Organisation es nicht allen recht machen. Ne? Ich kann nicht für alles ein Ohr haben. Ne?
Gar nicht. Und es da hat übrigens die Art, wie ich Sales verstehe und wie ich Führung verstehe, eine Gemeinsamkeit. Du kennst es so aus Suits, aus der Serie, so die krassen, coolen Verhandler, die so richtig die harten Hunde sind und super schlau sind. Und da haben sie es aber jemandem gezeigt. Und am Ende siegt immer nur Harvey Specter, weil er für das Gute steht. Was für ein Bullshit. In der Realität hat das nichts, das hat gar nichts mit der Realität zu tun. Eine gute Verhandlung bedeutet, dass du sehr devot bist, dass du nicht ein harter Hund bist, sondern dass du zuhörst, dass du Vertrauen aufbaust, dass sich dein Gegenüber öffnet, damit du ihn verstehen kannst, woher seine Position kommt. Und das bedeutet auch, dass du erstmal wirklich wahnsinnig viel Schüsse abbekommst und sich jemand so wirklich an dir erstmal abreibt, weil er so vielleicht total eine schlechte Laune auf dich hat, ja. Und du musst dann einfach, das musst du akzeptieren, das musst du absorbieren können und den Zugang finden, damit du hinter die Position stellen kannst. Und dann versuchst du, einen Win-Win rauszuarbeiten und am Ende irgendwas zu erzielen, was für beide Seiten, für beide einfach das Interesse verfolgt. Weil nur so kommt Handel zustande, nur so kommt ein Vertrag zustande. Und genauso ist es in der Führung auch. Es wird dir nur jemand führen, wenn er sich verstanden fühlt. Und du hast Führungskraft, ich bin kein Freund von Hierarchie, aber du hast eine real existierende Hierarchie. Als Führungskraft hast du sowieso immer einen Vorteil. Missbrauch diesen Vorteil nicht, sondern nutze ihn, dass du einfach die Zeit auch nimmst, um dein Gegenüber zu verstehen, zuzuhören, um dann eine Lösung rauszuarbeiten. Aber natürlich auch im Rahmen der gesetzten Spielregeln, wo dann auch Grenzen sind. Also das heißt nicht, dass man hier ausgenutzt und ausgebeutet wird ohne Ende und das ein Selbstbedienungsladen ist, gar nicht. Nochmal, es geht auch um Wertschöpfung dahinter und das ist ein Geben und Nehmen in beide Richtungen.
Du hast es gerade schon beschrieben, ihr seid ja als Unternehmens-DNA zumindest auch natürlich über euer Produkt, über die Dienstleistung, über das, was ihr nach außen anbietet, ja ein Unternehmen, was man mit Gesundheit, mit Wellbeing, mit einer gesunden Leistungsfähigkeit sehr verbindet. Du hast es gerade schon schön beschrieben, bestimmt ein Entwicklungsfeld, was jetzt gar nicht jetzt nur so auf euch zutrifft, sondern bestimmt ganz, ganz viele wachsende, am Ende dann doch irgendwo auch leistungsorientierte Teams haben, ne? Immer wieder diese Balance zu finden zwischen, wie kann ich wirksam sein, wie kann ich noch mehr schaffen, wie können wir vorankommen, etwas Neues auf die Straße bringen und trotzdem auf unsere Ressourcen, auf unsere Energie achten, nicht in die Dauerüberlastung kommen. Wenn du dieses Prinzip von gesunder Führung, gesunder Leistung auf euch mal übertragen würdest und stell dir mal vor, es wäre so ein Prinzip, was sich so in eure Kultur, Führungskultur so mit einnisten würde, hast du so ein paar Ideen, was sich verändern könnte, wo man ansetzen könnte? Es muss gar nicht jetzt mal nur so mit Bezug auf dich und deine Organisation sein, sondern ganz grundsätzlich, wenn du so auf so ein Setup guckst, dynamisch, sehr viel Veränderung, sehr viel Bewegung und gleichzeitig dieser Anspruch, ja doch irgendwo gesund zu führen und eine gesunde Leistungskultur zu schaffen. Was sind denn so Stellschrauben, die du siehst, gerade so für Führungskräfte? Wo kann man ansetzen? Wo sollte man ansetzen?
Die Antwort, die ich dir jetzt gebe, ist schwer zu übertragen für andere Fachbereiche. Da habe ich es mit Sales einfach, weil ich nämlich Leistung nach Output und nicht nach Input bewerten kann und auch nach Output führen kann. Das heißt, solange ich sehe, dass die Ergebnisse, in meinem Fall die Zielerreichungen, passen, ist mir das egal, ob jemand ins Büro kommt oder nicht. Ist mir das egal, ob links und rechts rum irgendwas gedreht wird und wie sich die ausprobieren. Maximale Autonomie in den Teams und bei den Individual Contributern. Es gibt so Guardrails, die einfach erfüllt werden müssen. Also all die Entscheidungen, die wir als Company treffen, sind datenbasiert. Das heißt, jegliche Input-Daten in den Systemen, also Vertrieb arbeitet meistens auch bei uns mit Salesforce, da muss halt maximal Präzision drinnen sein. Und da werde ich natürlich stinkig, wenn es nicht drinnen ist, weil wenn der Daten-Input Mist ist, der vom Sales kommt, kann ich hinten raus nicht messen. Also da gibt es keine Toleranz. Aber bei allem anderen, wenn ich sehe, dass die Leute aktiv sind und ihr Produkt selber leben und eine Leidenschaft in dem Vertrieb drin haben, dann weiß ich, dass das Ergebnis stimmt. Und deswegen führe ich nach Ergebnis, nach Output und würde niemals irgendwelche Vorschriften einführen, nur um Vorschriften zu haben, nur um Macht zu demonstrieren, nur um irgendwas zu erfüllen, sondern es geht am Ende nur um das Ergebnis.
Stell mal vor, als abschließende Frage, wir gehen ein paar Jahrzehnte weiter. du gehst in Rente und wir könnten mal so ein paar Mitarbeitende fragen, wie war Johannes als Führungskraft? Was hat er bewegt? Was hat er bewirkt? Somit Perspektive rückblickend auf deine Führungskarriere. Was würdest du gerne hören über das, was du so geschaffen hast in der Führung?
Es gibt, ich beantworte die Frage mit einem Bild, das mich bis heute nicht losgelassen hat. Inhabergeführte Familienunternehmen, Traditionsunternehmen, da ist sozusagen bei dem Generationenübergabe ist eine goldene Regel, hinterlasse das Unternehmen, das dir von deinen Eltern gegeben wird, in einem besseren Zustand, wie du es bekommen hast. Also schaffe einen Mehrwert. Und das würde ich gerne runtergebrochen, würde es mich total freuen, wenn das Mitarbeiter sagen. Wir sagen, als ich beim Johannes angefangen habe, in der Abteilung zu arbeiten, war mein Marktwert auf dem Level und als ich rausgegangen bin, war er wesentlich höher, weil Johannes hat mir geholfen zu lernen, an Wert gesteigert. Bei ihm bin ich vielleicht auch so intuitiv ein besserer Mensch geworden, weil ich mich entfalten konnte, weil ich mich weiterentwickeln konnte, nicht weil Johannes so ein tolles Vorbild ist, sondern einfach nur, weil ich halt einfach einen Raum geschaffen habe, wo die Leute fachlich und menschlich wachsen können. Dann wäre meine Mission erfüllt. Das wäre super.
Voll gut. Johannes, wir sind, zumindest ich bin über dich gestolpert, über wiederum deinen Podcast, Level Up HR, auch für alle, die hier schon reinhören und sowieso schon podcast-affin sind, große, große Empfehlung, werden wir natürlich mit verlinken. Vielleicht mal so als kleine Brücke direkt in den nächsten Podcast. Für wen ist Level Up HR das richtige Format? Was kann man da so erwarten? Mit wem sprichst du so? Worum geht's?
Angefangen haben, also wie der Name schon sagt, also HRler habe ich interviewt, einfach um eine Plattform zu bieten, wie arbeiten HRler. Der Austausch ist, glaube ich, in der Vergangenheit so gewesen, dass viele gar nicht mitbekommen, wie andere HR steuern und machen. Das war der Urgedanke. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auch Leute sprechen lassen sollten, durch die sich HR inspiriert fühlen. Also ob das Leadership Coaches sind, Ökonomen sind, Personen des öffentlichen Lebens, also ganz viel, die halt irgendwas inspirieren können, wo HR für sich was mitnimmt. Und von da hat sich das weiterentwickelt, dass jeder, der Interesse hat, wie bei dir auch, an Leadership, an Führung und wirklich hands-on HR-Arbeit, der kann es gerne hören, wenn er Lust hat.
Ja, mega. Also große, große Empfehlung, werden wir natürlich verlinken. Springt da direkt mal rüber. Keine Folge verpassen. Abonnieren und bewerten. 5 Sterne natürlich.
Ja, klar. Du kommst ja auch zu mir im Podcast, habe ich gehört.
Ja, genau. Das werden wir auch noch nachholen, beziehungsweise mal gucken. Vielleicht ist die Folge dann ja auch schon online, wenn man hier reinhört. Auch deswegen kann man mal rüberschauen. Johannes, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die wirklich super relevanten und auch authentischen Einblicke in deine Arbeit, in euren Weg, Entwicklungsweg und vor allen Dingen mal so in das Thema, wie können wir auch in der Führung Orientierung geben, auch über Prinzipien. Nicht nur, dass es in der Schublade landet, sondern auch wirklich etwas ist, was eine Führungskultur, eine Unternehmenskultur formen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele super, super wertvoll ist. Also vielen, vielen Dank und ja, alles Gute für dich.
Danke dir für die Einladung, dir auch. Bis bald. Ciao.
Ciao. Das war Leading Well heute mit Johannes Füß. Ein Gedanke ist bei mir aus dem Gespräch besonders hängen geblieben. Wachstum verändert nicht immer nur ein Unternehmen, es verändert auch die Anforderungen an den Führungsjob. Was in einem kleinen Team vielleicht funktioniert, kann mit 100 oder mehreren 100 Menschen schnell an seine Grenzen kommen. Entscheidungen werden komplexer, Interessen vielfältiger und Zusammenarbeit oft auch sehr viel anspruchsvoller. Gerade dann braucht es natürlich Orientierung, zum Beispiel in Form geteilter Werte und Prinzipien, genauso wie wir im Gespräch besprochen haben. Aber Führungsprinzipien, wie es Johannes auch erklärt hat, entfalten ihre Wirkung nicht, weil sie einfach einmal formuliert worden sind aus einer Gruppe von Führungskräften. Sie müssen immer wieder besprochen, sie müssen hinterfragt und im Alltag auch natürlich mit Leben gefüllt werden. Meine Einladung heute deswegen mal an dich, frage dich doch mal, welche 2, 3 Prinzipien dich in deinem Führungsalltag lenken. Sind das auch Themen, die für deine Führungskolleginnen relevant sind? Nutzt doch mal genau diese Frage, um zu eurer gemeinsamen Führungskultur ins Gespräch zu kommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen möchtest, teile uns gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht, aber sorgt dafür, dass genau diese Gedanken, diese Impulse noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen Dank für deinen Support. Falls du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit interessierst, im Rahmen zum Beispiel eines Leadership-Trainings, eines Impulsvortrages oder auch einer Podcast-Kooperation, dann nimm sehr gerne mit uns Kontakt auf. Alle Informationen, wie du direkt mit uns in den Kontakt kommen kannst, findest du ebenfalls wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.